Wir fahren weiter in unserer Reihe mit dem Thema Glauben, wie es Gott gefällt, oder Glaube, der Gott gefällt, und kommen heute zum Glaubensvorbild Josef, Glauben wie Josef. Und das ist der Vers 22 aus Kapitel 11 des Hebräerbriefes, den wir lesen dazu. Hebräer 11, Vers 22. Durch Glauben gedachte Josef sterbend des Auszugs der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Lieber Vater im Himmel, hab Dank für dein Wort, das du uns gibst, durch das wir dich erkennen können und verstehen können, was du von uns möchtest, auch heute gerade, welchen Glauben du bei uns sehen willst. Wir bitten dich, Herr, dass du uns verstehen lässt, was dein Wort sagt, und dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Die Beschreibung von Josefs Glauben hier in diesem kurzen Vers, diese Beschreibung gleicht sehr derjenigen Beschreibung des Glaubens von seinem Vater Jakob, einen Vers vorher. Wie schon bei seinem Vater Jakob kommt der Glaube Josefs dadurch zum Ausdruck, dass er etwas auf seinem Sterbebett tut. Es ist der gereifte Glaube, der durch das Wirken Gottes in seinem Leben gewachsen ist. Gottes Geschichte, die er mit Josef schrieb, formte seinen Glauben. Der Glaube Josefs ist wie der Glaube von uns allen. Nicht etwas, das wir selber produzieren, selber verbessern, sondern das ist etwas, das Gott in unserem Leben formt, durch die Geschichte, die er mit uns geht, macht, schreibt. Der Kommentator John Brown, er bemerkt dazu ganz treffend, sagt, wie unser Glaube tatsächlich beschaffen ist, es wird oft erst in Schwachheit und im Alter sichtbar. Wie viele von uns, die in Zeiten der Gesundheit dachten, dass sie Glauben hätten, fanden in Zeiten der Krankheit heraus, dass sie keinen haben. Und wie viele, die dachten, ihr Glaube sei stark, erkannten dann, dass er nur ein Senfkorn ist. Josefs Glaube hat sich bis ins Alter hinein bewährt. Er ist gewachsen und hat sich bewährt. Dies eben, weil Gott einen Weg mit ihm gegangen ist und weil Gott ihn gelehrt hat. Josef hat Gottes Treue in ganz großartiger Weise erfahren. Und das ließ seinen Glauben eben wachsen und auch gewiss werden bis ins Alter, zunehmend. Als Junge hatte Josef diese verrückten Träume, die schienen zu sagen, dass seine Brüder und sogar seine Eltern sich eines Tages vor ihm verbeugen werden. Seine Brüder haben ihn dafür gehasst. Sein Vater wies ihn zurecht. Was denkst du dir eigentlich, sagte sein Vater zu ihm. Sollen wir, deine Brüder und deine Eltern, kommen und uns vor dir beugen? Josef wurde von seinen Brüdern aufs Übelste misshandelt und in eine Grube geworfen. Er wurde dann von Midianitern entführt und als Sklave in Ägypten verkauft. Er wurde von der Frau Potiphars verleumdet und schließlich ins Gefängnis geworfen. Und all das brachte ihn nicht dazu, sich von seinem Gott loszusagen oder zu entfernen, sondern seine Liebe zu Gott wurde vertieft und sein Glaube wurde gestärkt. Und so wurde er im Gefängnis sogar zum Propheten für andere Gefangene und später auch für den Pharao oder für Potiphar, ja, und für den Pharao. Er kam frei und wurde sogar zum höchsten Mann in Ägypten nach dem Pharao. Und seine Träume, die er als Junge hatte, wurden erfüllt. Seine Brüder verneigten sich schließlich vor ihm. Und er wurde zu ihrem Versorger, wie wir es gelesen haben. Gott hatte auch seine Verheißung bezüglich der Nachkommen erfüllt, die er seinen Vätern gegeben hat. Schon zu Lebzeiten in Ägypten sah Josef 4 Generationen seiner Nachkommen. Und Josef stieg wahrlich tief hinab und wurde darauf von Gott sehr hoch erhöht. Und diese Erfahrungen seines Lebens schufen und formten seinen Glauben, der nun hier im Hebräerbrief gepriesen wird und uns als Vorbild vor Augen gehalten wird. Wenn wir diese kurze Beschreibung seines Glaubens in Hebräer 11, 22 lesen, dann müssen wir, wie wir das auch bei Jakob getan haben, müssen wir sein ganzes Leben unter Gottes Führung im Auge haben. Wir werden dann besser erkennen, wie Josef seinen glaubenden Blick nach vorne daraus schöpft, was Gott in der Vergangenheit an ihm bewirkt hat. Wenn es heißt, Josef gedachte sterbend des Auszugs der Söhne Israels, dann weist das eben darauf hin, dass er aus diesem Schatz seines vergangenen Lebens glaubend Hoffnung für die Zukunft schöpft. Also er schaut zurück in sein Leben und das gibt ihm Hoffnung für die Zukunft, nicht nur für ihn selbst, sondern für das Volk Gottes, das aus ihm auch herauskommen wird. Dass er sterben musste jetzt, das bedeutete nicht, dass damit alles zu Ende ist. Sein Glaube lässt ihn über den Tod hinaus in die Zukunft des Königreichs Gottes blicken. Sein vergangenes Leben lehrt ihn, dass Gottes Königreich viel größer ist als sein eigenes Leben. Wenn Josef nur dieses Leben hätte, dann könnte er zwar sagen, dass er es ziemlich weit gebracht hat, oder nicht? Er musste zwar unglaublich schwere Wege gehen, er musste gehasst und erniedrigt werden, aber später hat er eine umso steilere Karriere gemacht. Ruhm und Reichtum wurde ihm gegeben. Aber was seinen Glauben angeht, da könnten wir fragen, ja, was nützt ihm der jetzt noch im Alter? All das Schwere und das Leid zu erleben, nur um im Alter vor dem Sterben einen gereiften Glauben zu haben? Wenn wir jemandem das so sagen würden, das Schwere, das du erleben musst, macht deinen Glauben stärker. Dann sagt uns derjenige vielleicht, was bringt mir der große Glaube später, im Alter? Ich möchte lieber jetzt ein schöneres Leben haben, solange ich es genießen kann. Wer so denkt und antwortet, versteht nicht, wie viel größer das zukünftige Leben nach der Auferstehung ist, wie viel größer der Genuss dann ist. Die Zubereitung unseres Glaubens ist für die Ewigkeit, die so viel mehr Gewicht hat als all die Güter und Genüsse dieser Welt. Wer den Glauben Josefs hat, lebt ständig in diesem Bewusstsein. In dieser Welt ist er zwar ein Sterbender. Er erlebt, was der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 16 und folgende. Deshalb ermatten wir nicht. Sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte, der Drangsal, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Durch den Glauben ist diese Realität ständig da. Wir erfahren sie jetzt schon. Und durch den gereiften Glauben wird sie uns bewusster und bekommt mehr Gewicht als das Irdische, das Schöne und Angenehme und auch das Schwere. Es ist nicht so, wie viele denken, dass der Himmel und die ewige Herrlichkeit einfach nur ein Trost sind. In dem Sinn, dass wir sagen, ja, wenn du es hier unten schwer haben musst, dann wird es dort oben dann einmal besser sein. Dort wird es dir besser gehen. Das ist natürlich auch wahr. Und das ist für viele ein unschätzbarer Trost, wenn sie auf dieser Welt leiden müssen. Aber der Glaube, den auch Josef hatte, der lässt uns die himmlische Realität schon in diesem Leben sehen und erfahren. Und dieser Glaube macht uns fähig, unser Leben und unsere Kräfte nicht in das Hier und Jetzt zu investieren, sondern es auf die Realität und die Erwartung von Gottes Reich auszurichten. So wie unser Herr auch sagte in Johannes 6, Vers 27, wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben, die der Sohn des Menschen euch geben wird, denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Und die Leute, die fragten Jesus dann und sprachen zu ihm, wie es hier heißt, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Josef glaubte an diesen kommenden Christus, den Gott senden werde. Natürlich kannte er ihn nicht so, wie wir ihn kennen, durch die Offenbarung, die wir bekommen haben, die Josef noch nicht in diesem Maß hatte. Aber er hatte, wie seine Väter, hatte er Gottes Verheißung, dass er den Nachkommen senden werde, der der Schlange den Kopf zertreten werde, der dem Teufel die Macht nehmen werde. Wie es das heißt in Genesis 3, Vers 15. Durch die Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs, zu denen auch Josef und seine Söhne und Enkel gehören und denen Gott das Land Kanaan versprochen hat, durch diese wird die Verheißung teilweise erfüllt, aber nur vorläufig erfüllt. Sie werden ein Heimatland bekommen, in dem sie leben, sich ausbreiten und als Volk wachsen werden. Und aus diesem Volk wird schließlich der Christus kommen, der das erfüllte Königreich bringen wird. Dieser Hoffnung schaut Josef im Glauben voraus auf das kommende Reich unter dem kommenden König. Die Erfüllung seiner Hoffnung beginnt mit dem Auszug seiner Nachkommen aus Ägypten. Aber bevor sie dann ausziehen konnten, mussten sie 400 Jahre lang als Sklaven in Ägypten dienen. Josef wusste auch davon. Gott hat es seinem Urgroßvater Abraham schon vorausgesagt. In Genesis 15, Vers 13 heißt es, Gott sprach zu Abraham, ganz gewiss sollst du wissen, dass deine Nachkommenschaft Fremdling sein wird in einem Land, das ihnen nicht gehört. und sie werden ihnen dienen und man wird sie unterdrücken 400 Jahre lang. Aber ich werde die Nation auch richten, der sie dienen, und danach werden sie ausziehen mit großer Habe. Aber bevor sich diese Verheißung erfüllen werde, müssten Jahrhunderte vergehen. Und was zwischen Josefs Tod und dem Beginn des Auszuges aus Ägypten geschah, das war vielleicht eher geeignet, alle Hoffnung wieder zu zerstören, die Josef hatte und seinen Brüdern, Söhnen und Enkeln vermittelte. Der Pharao, der Josef zum Herrscher machte, der starb. Und nach ihm kamen andere. Josef starb und wurde vergessen. Und seine Nachkommen und die seiner Brüder wurden zu Sklaven gemacht. Und dann, viele Jahrhunderte später, bekamen zwei dieser Sklaven, ein Mann und eine Frau aus dem Stamm Levi, bekamen ein Kind, einen Jungen, der eigentlich auf Anweisung des Pharao getötet werden müsste. Das war Mose. Gott bewahrte den Jungen und er wuchs sogar im Haus des Pharaos auf. Als 40-Jähriger musste er fliehen, weil der Pharao starb, weil der Pharao nach seinem Leben trachtete. Mose hatte angefangen, sich auf die Seite seines Ursprungsvolkes zu stellen. Dann weitere 40 Jahre mussten vergehen, bis Gott Mose schließlich gebrauchte, aus Ägypten, das Volk aus Ägypten zu führen. Noch einmal 40 Jahre, bis Josua sie ins versprochene Land brachte. Das geschah über 500 Jahre nach Josefs Tod. Als Josef seine Brüder bat, seine leiblichen Überreste nach Kanaan dann mitzunehmen, wusste er wohl nicht im Detail, was vorher alles noch passieren musste. Aber sein Glaube schaute über diese Zwischenzeit hinweg, vorwärts auf die Erfüllung des Versprechens Gottes, dass das Volk aus Ägypten hinausgeführt werden soll. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat mit seinen Beispielen der Glaubensväter vor allem eine Absicht. Er möchte Gläubige ermutigen, die unter schweren Umständen, ja sogar unter Verfolgung leben müssen. Und er präsentiert ihnen den Glauben dieser Vorbilder, um zu zeigen, wie er in Kapitel 11, Vers 1 sagt, dass der Glaube eine Verwirklichung dessen ist, was man hofft, und ein Überführtsein oder Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht oder noch nicht sieht. Ja, Josef sah nicht, wie und auf welche Weise Gott seine Verheißung erfüllen würde. Er sah nicht, welche Widerstände seine Nachkommen erst noch erfahren müssten. Er sah nicht, wie Gott auf wunderbare Weise und zu seinem Zeitpunkt sein Volk aus der Sklaverei befreien und durch die Wüste nach Kanaan bringen würde. Aber er sah voraus, dass das eines Tages geschehen würde. Durch den Glauben. Und darum gab er seinen Nachkommen die Anweisung, dann, wenn sie ausziehen, seine Gebeine, seine sterblichen Überreste mitzunehmen. Josef hatte nicht einen solchen Glauben, den der Apostel Jakobus einen toten Glauben nennen würde. Ein Glaube, der nur für wahr hält, was Gott sagt, aber nicht darauf eintritt. Ein Glaube, der nicht aktiv wird nach dem, was er glaubt, ist ein toter Glaube. Weil Josef offenbar glaubt, dass er auferstehen wird, hat er sich seiner Erkenntnis gemäß darauf vorbereitet. Die Israeliten begruben ihre Toten gewöhnlich nicht unter der Erde, wie wir das tun, sondern sie legten sie in ein Höhlengrab und da ließen sie sie verwesen. Bei Josef geschah es leicht anders. Er wurde nach ägyptischer Tradition wurde einbalsamiert und in einen Sarg gelegt, heißt es da. Dann, wenn sie die Toten so eine Zeit lang liegen ließen, bis sie wirklich ganz verwest waren, da sammelten sie die Knochen ein und legten sie in einen Kasten. Und da bewahrten sie sie auf für den Tag der Auferstehung. Josef hatte keine genauere Kenntnis darüber, wie das in Zukunft alles geschehen würde mit der Auferstehung. Aber er traf Vorbereitungen und er gab Anweisungen für die Zeit, wenn Gott alles erfüllen würde. Wer wie Josef glaubt, wer den gleichen Charakter hat oder wessen Glauben den gleichen Charakter hat, der glaubt Gottes Verheißungen im Blick auf die Zukunft und er trifft Vorbereitungen dafür. Wenn wir wirklich glauben, was Gott für die Zukunft versprochen hat, dann werden wir das auch tun. Etwas in Vorbereitung, wie Josef das getan hat. Wir haben mehr Offenbarung und mehr Kenntnis über das zukünftige Reich Gottes, als Josef das hat. Der Christus, den Josef erwartet, der ist bereits gekommen. Und er hat uns das Königreich Gottes in großer Ausführlichkeit bekannt gemacht. Mehr als es Josef und all die Väter des Alten Testaments hatten. Wir sind nun gerufen, auf diese Offenbarung einzutreten. In Jesus, dem Nachkommen von Josefs Bruder Juda, erfüllt sich alles, was Josef und die Väter erwartet haben. Jesus ist der Erste, der auferstanden ist, nachdem er die Reinigung für unsere Sünden vollbracht hat, gestorben ist und eben auferstanden ist. Dadurch hat er das verheißene himmlische Kanaan herbeigebracht. Das Volk Gottes sollte schließlich erfahren, dass mit dem kleinen Stück Land im Libanon Gottes Versprechen nicht erfüllt war. Das irdische Stück Land im Libanon, das war nur ein Vorbild für das himmlische Königreich, in dem das himmlische Volk Gottes, die geistlichen Nachfahren Abrahams leben. Der Schreiber des Hebräerbriefs weist seine Leser auf diese Tatsache hin. Er stellt uns deshalb die Väter des Glaubens vor Augen, um uns zu zeigen, dass sie in ihrem Glauben auf eben diese geistliche Erfüllung schauten und warteten. Und dann warnt er auch seine Leser davor, das eben nicht so leicht zu nehmen. Und er sagt oder schreibt im Kapitel 12, Vers 22 und folgende: Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Seht zu, dass er den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttlichen Verheißungen gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der von den Himmeln her redet. So wie Josef seine Vorbereitungen für die Zukunft traf, sollen auch wir Vorbereitungen treffen. Sie sind anderer Art, als Knochen in ein Land zu transportieren oder transportieren zu lassen, weil das kommende Königreich anderer Art ist, als Josef das gewusst hat. Es ist ein geistliches Reich, auf das wir warten und zugehen. Und darum ist unsere Vorbereitung auch geistlicher Art. Wir können nichts Irdisches beitragen zu dem kommenden und zu einem Teil schon präsenten Königreich Gottes. Wir bereiten uns auf die endgültige Erfüllung, die Auferstehung und das Leben in himmlischer Herrlichkeit vor, indem wir jetzt schon im angebrochenen Reich unter der Herrschaft des Königs leben. Und das tun wir, indem wir den Herrn Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser anbeten. Wir verstehen, dass wir von uns aus niemals passend wären für sein Königreich. Wir sind immer noch Sünder, die immer wieder versagen und die deshalb den Erlöser brauchen. Wir wissen, dass wir Vergebung benötigen. Nur als solche, die diese Vergebung empfangen haben, können wir in sein ewiges Reich eingehen. Und darum suchen wir beständig diese Vergebung und sind auch bereit, anderen zu vergeben, die gegen uns gesündigt haben. So wie Josef auch seinen Brüdern vergab. Auch das gehörte zu seiner Vorbereitung für seine Zukunft. Josef hat das böse Handeln seiner Brüder als Gottes Werkzeug für die Zubereitung seines Knechts und die Versorgung seines Volkes angenommen. Und deshalb wollte er das böse Handeln seinen Brüdern nicht mehr anlasten. Auch so war Josefs Handeln und seine Haltung von seinem Glauben geprägt. Wir könnten noch viel mehr aus Josefs Leben herauslesen. Das tun wir jetzt nicht weiter. Wir bleiben bei dem, was wir aus diesem Vers jetzt erkannt haben oder was da im Hintergrund auch steht. Wenn wir seine Geschichte studieren, Josefs Geschichte, dann ergibt sie viele, viele Lektionen, die uns helfen, Gottes Handeln im Leben seiner auserwählten Werkzeuge zu sehen und zu preisen. Wir werden hier enden und uns einfach noch einmal das Folgende in Erinnerung rufen. Weil Josef einen Glauben hatte, der durch seine reiche Erfahrung von Gottes Wirken und Führen in seinem Leben geformt war, schaute er in diesem Glauben hoffnungsvoll nach vorne. Er glaubte die Versprechen, die Verheißungen Gottes und glaubte sie nicht nur, sondern er bereitete sich und seine Nachkommen auf die Erfüllung dieser Versprechen Gottes vor. Lasst uns doch ebenso glauben wie Josef. Amen.